Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen, eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast. Nach einer Woche Pause sind wir zurück, Timo, Eddie und ich. Schönen guten Tag, Jungs.
Schönen guten Tag vom Schreibtisch aus Bremen nach 5 Tagen Hockenheim.
Ja, geil. Einen wunderschönen guten Tag vom Bodensee. Ja. Bin ich auch selten zurzeit übrigens.
Hallo aus Berlin. Ja, das ist immer schön. Wir haben ja nun wirklich durch unseren Podcast einfach die Gelegenheit, regelmäßig, meistens einmal die Woche, manchmal alle 2 Wochen, wirklich miteinander zu sprechen. Wir sind uns dadurch sehr nah, auch wenn wir uns nicht so häufig sehen. Aber jetzt am Wochenende, Eddie, du sprichst gerade schon Hockenheim an. Und jetzt am Wochenende wird es so sein, dass wir uns alle wiedersehen, korrekt?
Ganz genau, so sieht's aus. Auch der Herr Scheider sitzt ausnahmsweise mal nicht im Auto und ich bin das 2. Wochenende in Folge in Hockenheim, jo.
Geil.
Vielleicht sollte ich da hinziehen.
Ja, du musst gleich mal erzählen, was du da erlebt hast. Wir müssen uns eh einfach, dieser Podcast ist frei unter dem Motto, was haben wir am Wochenende alles erlebt, oder?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, oder? Ich glaube, jeder hat irgendwie seine eigenen Highlights gehabt und verschiedene Dinge. Also ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drauf los, oder? Ich weiß nicht,
ja, 100%.
Was ihr denkt, aber ich glaube, das ist eine gute Idee.
Machen ja sonst auch nichts anderes.
Also Eddie, du warst ja, ich habe das verfolgt. Also erstmal hast du einen, wie ich finde, überragenden Job gemacht als neuer Master of Disaster auf Instagram. Du hast die Run Racing Seite befüllt in einer tollen Art und Weise. Mir hat das gefallen. Ihr könnt euch das alle mal angucken. Du hast die Testfahrten von Lucas Di Grassi verfolgt in Hockenheim im Audi, im Abt Audi. Dann hast du Stefan Bradls Einsatz als Testfahrer quasi mal, also auf Einladung von T3 Motorsport verfolgt, und du hast bei der IDM dich verrückt moderiert. Also du hast ja richtiges Motorsport-Wochenende, Tage, ne? Quasi eine Woche hinter dir, ne?
Ja, das kannst du laut sagen, ne? Also das war in der Tat ein sehr arbeitsintensives Wochenende, weil wenn wir die IDM streamen, kann man sich übrigens auch auf dem YouTube-Channel der IDM mal angucken. Ich glaube, gestern hatten wir 8 Stunden Netto-Sendezeit, ohne Pause. Wow. Und ja, sind ja verschiedene Klassen in der IDM. Das Einzige, was mein Wochenende so ein bisschen getrübt hat, und das sage ich jetzt direkt am Anfang, damit wir das erledigt haben, ist der erneute Todesfall in der Motorradszene in der Supersport 300 WM in Jerez de la Frontera. Ist Dean Berta Vinales mit gerade mal 15 Jahren gestorben. Das ist dann jetzt der 3. junge Mann in diesem Jahr nach Jason Dupasquier und Hugo Milan, der sein Leben bei der Ausübung seines Sports lassen muss. Ja, und jetzt wird das, glaube ich, weil Dean Berta Vinales ist der Cousin vom MotoGP-Fahrer Maverick Vinales. Also ich glaube, jetzt wird das langsam ein politisches Thema und die Offiziellen müssen sich langsam aber sicher wirklich mal was überlegen. Weil das kann nicht sein, dass so viele Kinder innerhalb von einem Jahr ihr Leben lassen, weil sie ihrem Hobby und ihrem Sport nachgehen.
Ja, das stimmt. Also Timo, du bist Rennfahrer unter uns. Das kann doch nicht sein, oder? Dass wir 3, 15, 14, 15-Jährige in einem Jahr verlieren, oder? Also da muss doch irgendwas geändert werden.
Ja, es ist natürlich dramatisch, aber am Ende des Tages, wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, gab es das schon seit vielen Jahren, immer wieder in verschiedenen Sportarten, und vor allen Dingen natürlich Motorsport ist und bleibt gefährlich. Ich glaube, er ist, was die Ausrüstung betrifft, was Auslaufzonen betrifft, etc. pp., sicherer als je zuvor. Aber das natürlich
glaube ich auch.
Ja, und deswegen ist es schwierig, da jetzt einen Ansatz zu finden. Wenn man eine Lösung hätte, würde ich sagen, ja, machen wir es so oder so. Natürlich ist das dramatisch und da fehlen einem die Worte, wenn so junge Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen und dabei das Leben lassen müssen. Da bin ich komplett bei euch. Aber was wollen wir denn machen? Also es gibt ja Kategorien, sag ich mal, wo man ein gewisses Alter erreicht haben muss, um dann diese Geschwindigkeit XY an Klasse bei Motorrädern im Go-Kart fahren zu dürfen. Viel mehr kannst du ja am Ende des Tages gar nicht machen. Mhm. Also du kannst das nur begrenzen, du musst eine Lizenz haben, du musst deine Erfolge nachweisen, du musst dein Alter erreicht haben, um das gewisse Level dann auch fahren zu können oder mitfahren zu dürfen. Und dann wird es ganz, ganz schwierig. Also
Spannender Punkt, weil man ist so schnell, wie ich jetzt gerade als Laie oder Beobachter, ist man so schnell bei so einem Satz, die müssen da jetzt was ändern. Finde ich eine tolle Ansicht von dir, zu sagen, ja gut, was sollen sie denn machen? Also
ja, ich habe da vielleicht einen Ansatz, weil es ist jetzt von Jason Dupasquier mal abgesehen. Das war in der Moto3. Jason Dupasquier war 19, also auch schon ein bisschen erfahrener. Auf WM-Niveau war er unterwegs, war ein Weltklassefahrer. Die anderen beiden, Hugo Milan und Dean Bertavenialis, sind in der sogenannten Supersport 300-Kategorie unterwegs gewesen. Der eine in der spanischen Meisterschaft, der andere auch schon auf WM-Niveau. Und das Problem bei diesen Klassen, deswegen hat es einen Rücktritt gestern direkt gegeben von einem Fahrer, der auch schon MotoGP gefahren ist, Michele Fabrizio, Italiener. Der hat die Verantwortlichen ja mit seinem Rücktritt A überrascht und B hat er da auch Forderungen gestellt. Und seine Meinung ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Denn diese kleinen Klassen, das habe ich jetzt am Wochenende auch in der IDM, da gibt es ja auch so eine 300er Supersportkategorie, auch gesehen. Das sind erstmal sind das die jüngsten Rennfahrer von allen. Und dann sind in diesen Klassen die Fahrerfelder so groß, teilweise über 30, 32, 33, 34 Fahrer am Start, weil das sind die Einsteigerklassen. Und dann sind da wirklich unglaublich viele auf einem ähnlichen Niveau. So 30 Mann fahren da auf einem Niveau. Das hat mir der Lennox Lehmann, ist ein junger deutscher Fahrer, der gestern erneut deutscher Meister geworden ist, in genau dieser Kategorie erzählt. Der hatte einen Wildcard-Start in der WM. Und das geht in dieser Kategorie unglaublich hart zur Sache. Das ist unfassbar mit unglaublich engen Rennen. Gestern hatten wir auch schon wieder einen Fotofinish in dieser Supersport 300 Kategorie, weil die Motorräder sehr, sehr ähnlich sind von der Leistung her. Egal, ob es eine KTM oder eine Kawasaki ist, die sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, dass das Windschattenfahren noch viel, viel extremer wird. Das heißt, dass die viel, viel aggressiver sein müssen, um überhaupt einen Unterschied auszumachen. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Ansatz. Da müsste man eventuell an den Motorrädern was ändern oder einfach die Starterfelder ein bisschen verkleinern. Dass es mit dem reinen Alter zu tun hat, glaube ich zum Beispiel nämlich auch nicht.
Aber wird es ungefährlicher, wenn statt 20 nur 14 fahren oder 16?
Es wird nicht komplett ungefährlich, aber es ist nicht mehr ganz so gefährlich, als wenn du 30 Leute auf dem gleichen Niveau hast.
Also da muss ich ja, da ist ein Stück weit ja was dran auf jeden Fall, weil weniger Teilnehmer heißt auch weniger Risiko grundsätzlich. Aber die Top-Jungs, sag ich mal, werden sich immer hart besorgen und die noch nicht da sind, die werden halt hart dafür kämpfen, irgendwann vorne zu sein. Das Risiko wird immer gefühlt, was den Einsatz des Fahrers betrifft und Zweikämpfe betrifft, das gleiche sein. Die Frage ist dann die Qualität der Menschen, die dann da drin sind. Ab was für einem Punkt darf man so eine Klasse fahren und wann nicht? Da kann man sich drüber streiten, da gibt es offizielle Regeln für. Da bin ich jetzt im Motorradsport mit Sicherheit nicht der Richtige für, um das zu beurteilen, aber für mich ist Motorradsport generell der mitgefährlichste Motorsport, den man machen kann. Deswegen gibt es da auch Auflagen, genauso wie im Vierradsport, und da ist ja auch so, in den Go-Kart-Klassen darf man auch ab einem gewissen Alter erst fahren, aber es gibt ja eigentlich kein Limit, wann man beginnen darf, und leider Gottes kann es ja jeden in irgendeiner Form mal in einer dummen Situation erwischen, und dann ist die Frage, ob man dann irgendwie so eine Limitierung braucht oder ob es einfach dann hoffentlich nie so eine Situation gibt, in der man dann leider vom Motorrad fällt oder einen Unfall hat, blöd.
Ja, das fatale Timo an den ganzen Unfällen der letzten Jahre, auch Marco Simoncelli, wenn wir so weit zurückgehen, auch Shoya Tomizawa auf WM-Ebene, die meisten tödlichen Unfälle der letzten Jahre im Motorradbereich sind eben so passiert, dass einer im Pulk, im Zweikampf oder Dreikampf oder Vierkampf mit den anderen gestürzt ist und dann auf der Strecke gelegen hat und jemand über ihn drüber gefahren ist. Das sind die Unfälle. Und wenn es dann noch im Hals-Nacken-Bereich dann passiert, ja, dann ist da halt nichts mehr zu machen. Und das sind die problematischen Unfälle in den letzten Jahren gewesen, weil ich gebe Timo recht, die Rennstrecken sind so sicher wie nie. Auch im Motorradsport hat sich unglaublich viel getan mit dem Airbag-System, was den Oberkörperbereich schützt, von dem Sandro Cortese zum Beispiel sagt, dass ihm das bei seinem schweren Unfall das Leben gerettet hat. Also es hat sich da schon sehr, sehr
in Portimao.
Es hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Auf der anderen Seite sehe ich dann bei der IDM, bei der ich am Wochenende war, im Yamaha Blue Crew Cup, das ist ein Yamaha Cup mit identischen Motorrädern, ja, da steht ein 12-Jähriger als Sieger auf dem Podest. Und das ist so der Punkt, da weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss, ob also ich bin sowieso nicht so der Freund von diesem Jugendwahn, wenn die dann so unglaublich jung da auf WM-Ebene fahren, weil WM-Ebene fahren heißt, die haben auch Druck. Wenn du dann noch Vinales heißt, wie der jetzt verstorbene Dean Berta, also sprich, der hat einen in Spanien großen Namen, weil sein Cousin MotoGP-Fahrer ist und schon Weltmeister war, dann hast du natürlich Druck. Und ob das mit 14, 15 sein muss, weiß ich nicht. Ja. In der Moto3, in der MotoGP-Szene gibt es ja zum Glück seit einigen Jahren das Alterslimit, dass man frühestens mit 16 einsteigen darf in der Moto3. Ja. Ist auch richtig. Das finde ich auch richtig so.
Ich würde mal einen thematischen Sprung machen. Das passt aber zum Thema. Weil ich habe, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch, die da draußen jetzt uns gerade zuhören, auch schon, und mich würde natürlich total eure Meinung auch dazu interessieren, die Schumacher-Doku auf Netflix. Weil da wird aus meiner Sicht auch eben genau über dieses Thema mit dem Unfall von Ayrton Senna, und das war ja damals die Zeit an diesem Wochenende in Imola auch mit Roland Ratzenberger, und auch im Vorfeld dieser Zeit gab es ja mehr tödliche Unfälle, auch in der Formel 1. Und Timo, du sagst es völlig richtig, Motorsport ist immer gefährlich als eben danach. Also die Formel 1 hat ja unheimlich viel auch für das Thema Sicherheit gemacht. Ich erinnere an den Unfall jetzt vor kurzem von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Wenn da das Halo nicht gewesen wäre, ja, wer weiß, wie es Lewis Hamilton heute gehen würde. Also da ist tatsächlich auch eine Menge ja auch passiert, was die Sicherheit angeht, gerade nach diesem schrecklichen Unfall von Ayrton Senna, der ja auch in der Doku sehr genau besprochen wird. Wie fandet ihr diese Doku?
Also für mich war das, glaube ich, das Emotionalste, was ich seit langem im Fernsehen gesehen habe, vielleicht sogar seit Jahren, oder ganz sicher sogar seit Jahren, zumal ich ja in, sagen wir mal, im weitesten Sinne irgendwie da die Familie kenne. Und ja, es gab einige Momente, wo ich mit den Tränen gekämpft habe, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist so ehrlich, so gerade raus, so speziell, muss ich auch sagen, für mich, weil ich auch in vielen Situationen, sogar in den Anfängen, wo er über seine Kartzeit gesprochen hat oder wo die Familie drüber spricht, da habe ich mich auch selber wiedererkannt.
Ich wollte sagen, also, ich kenne ja alte Fotos von dir. Ich habe an dich gedacht tatsächlich. Ja. Du hast ja genauso angefangen, auch noch in der gleichen Gegend, ne?
Auch auf der Kartbahn in Kerpen. Also ich habe Mama Schumacher und Rolf Schumacher, ich meine, wir sind uns tagtäglich über die Füße gelaufen, und ich habe auch schon mehrere Currywürstchen gegessen bei Mama Schumacher und Pommes und habe Blödsinn gemacht im Restaurant bei denen. Also ja, hier, schau mal da. Ihr seht es da draußen leider nicht, aber das ist war eine harte Doku für mich. Also da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Worte, weil einfach das für mich was ganz, ganz Besonderes war, weil ich einen Teil dieser Geschichte miterlebt habe. Ein Teil der Geschichte ist eher der Hero für viele Menschen rund um die Welt gewesen, wie auch für mich. Und deswegen ist es mir sehr, sehr nahe gegangen, muss ich sagen.
Das ging mir im Übrigen ganz genauso. Ich habe sie mir mittlerweile dreimal angeguckt.
Ich auch.
aus dem ganz einfachen Grunde, weil da ganz viele Erinnerungen auch hochkommen. Also ich habe ja auch schon mal Formel 1 gemacht für die ARD, und ich war in etlichen Sequenzen, die da in der Doku als Rennwochenende beschrieben werden, war ich Reporter vor Ort für die ARD und war dabei. Ich habe jetzt allerdings nach dem dritten Mal gucken, also die Doku ist überragend gemacht, die muss man, genauso wie den Senna-Film von damals, die muss man als Motorsport-Fan, als Motorsport-Reporter geguckt haben. Also das ist mal Punkt 1, das steht mal fest. Aber ich habe trotzdem einen kleinen Kritikpunkt, weil ich habe zwei Sachen entdeckt, die mir dann einfach in meiner persönlichen Wahrnehmung von Michael Schumacher gefehlt haben. Zum einen, wir haben ja gesehen in der Doku, dass ihm das sehr, sehr nahe gegangen ist mit Ayrton Senna, was da in Imola passiert ist, an dem Wochenende, an dem auch Roland Ratzenberger verstorben ist. Dann muss ich aber zwingend als Journalist die Brücke aufmachen zu 2004. Denn 2004 ist ausgerechnet in Imola eine Rennstrecke, an der Michael Schumacher spätestens seit dem Senna-Unfall keine guten Erinnerungen hatte. Seine Mutter gestorben und er und Ralf, das war ein Riesendrama damals im Fahrerlager. Und diese Brücke hätte ich aufgemacht, und was ich auch sagen muss, was mir komplett gefehlt hat, ist einfach Michaels Ausflug in die Zweiradszene, weil der hat ja dann spaßmäßig angefangen mit einer Holzhauer Honda, den Jens Holzhauer habe ich gestern auch wieder getroffen, der ist immer noch in der IDM tätig, IDM, also internationale deutsche Meisterschaft zu fahren mit einem Superbike, und hat sich bei einem schweren Trainingsunfall in Cartagena beinahe in den Rollstuhl gefahren damals schon, und das war auch ein Kapitel.
Das war ganz knapp, ne?
Das war ganz knapp, das war ganz knapp, weil Michael Schumacher hat mit dem Motorrad immer versucht zu bremsen wie mit dem Auto. Und jeder, der beide Fahrzeugarten kennt, weiß, das geht nicht gut. Also er war sauschnell auf der Strecke. Ich bin sogar mal einmal bei so einem Trackday mit ihm zusammen auf der Strecke gewesen. Das dauerte 2 Kurven und dann hatte der mich überholt und war weg. Also der hat das sehr, sehr ambitioniert gemacht. Und weil er das so ambitioniert gemacht hat und weil das auch ein Riesenschnitt war, habe ich das bei aller Begeisterung für diese tolle Doku tatsächlich vermisst.
Was mich an der Doku wirklich beeindruckt hat, wenn man solche Filme macht und es weiß ja keiner, wie es ihm geht, was er mitbekommt oder auch nicht mitbekommt. Das ist ja alles reine Spekulation. Fakt ist, er wird zu Hause gepflegt und er wird zu Hause betreut. Und da hat man eben auch alle finanziellen Möglichkeiten und wahrscheinlich auch Umbauten an diesem Anwesen gemacht, um das einfach so gut es geht irgendwie zu handeln. Mich beeindruckt Corinna in dieser Doku zutiefst und mich beeindruckt, dass sie eben doch auch all das, was eben erzählt wird, auch über ihn freigegeben hat. Denn es wird ja oft bei solchen Dokus dann auch schnell das Heroische irgendwie ganz groß gemacht. Aber diese Doku ist ja tatsächlich auch, also sie zeigt halt den wahren Menschen Schumi, diesen Leistungssportler, der nicht verlieren konnte. Diesen Mann, der nach selbstverschuldeten Unfällen monatelang darauf beharrt hat, dass er nichts gemacht hat. Und also auch sein erster Titel damals, die Geschichte in Melbourne, ich glaube gegen Damon Hill war es. Ja, dann der Unfall mit Jacques Villeneuve und. Und das wird alles so genau dargestellt und auch kritisch dargestellt, dass es eben zeigt, dass der als Sportler einfach auch über Leichen ist das falsche Wort, das ist vor allem im Zusammenhang mit Motorsport das falsche Wort, aber er ist einfach über die Grenze auch immer wieder gegangen und hat dem Sieg alles untergeordnet. Und das kommt in dieser Doku sehr raus und es wird also kein heroisches Bild von Michael Schumacher gemalt, sondern es werden eben auch die Schwächen und vielleicht auch die negativen Momente auf beeindruckende Art und Weise dargestellt. Und da, wie gesagt, nochmal ziehe ich den Hut vor der Familie, dass die eben genau das auch zulassen. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, mich auch. Und zwar nicht nur Corinna, sondern auch die beiden Kinder.
Das ist ja, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Sag du.
Aber fand ich sehr, sehr beeindruckend, Mick und seine Schwester da auch in der Doku zu sehen. Und auch das, was sie gesagt haben und wie sie es gesagt haben. Nämlich, dass Michael ein Familienmensch war. Ich erinnere mich an einen Satz, der da fiel, dass mit Michael unterwegs zu sein, da ging es ums aus dem Flugzeug rausspringen und das dann nicht nur einmal, sondern andauernd. Das ist, wenn
20 Mal
hintereinander, ne? Genau, und wenn man mit Michael dann zu tun hatte, dass das in erster Linie Spaß war, das war die Erinnerung der Kinder. Und wie sie das da darstellen und wie sie das sagen, allerhöchsten Respekt.
Ja, das muss ich genauso unterschreiben. Also das hätte ich auch nicht erwartet, diese extreme Offenheit und Klarheit über den Charakter von Michael. Wie du sagst, Matthias, eben auch vielleicht ein bisschen in den Momenten, wo er eigentlich vielleicht über die Grenzen gegangen ist, dass man die so dargestellt hat, das war schon ziemlich ziemlich ehrlich oder 100% ehrlich. Und das schätze ich sehr, muss ich wirklich sagen. Das schätze ich an der Dokumentation. Und dass die Familie das getan hat und gemacht hat, ist fast noch viel höher anzurechnen, als dass man das nur auch ton- und bildtechnisch sonst dargestellt
hat. Also alleine so der erste Weltmeistertitel, ne? Damals mit diesem Finale in Melbourne. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe diese Szene, wie der Benetton abhebt, die kennt ja jeder. Aber ich hatte zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm zu 100%, dass Damon Hill dann weitergefahren ist und sein Auto dann mit dieser gebrochenen Radaufhängung in der Box abstellen musste. Ich dachte, ich habe irgendwie in meinem Kopf, ich war damals 13, ja, oder so, ich hatte irgendwie in meinem Kopf, dass die halt beide irgendwie nach diesem Unfall ausgefallen sind und so. Aber dass der Hill ja noch weitergefahren ist und dann wahrscheinlich im Strahl gekotzt hat wegen dieser scheiß kleinen Radaufhängung da und nur deswegen Schumi seinen ersten Titel holen konnte. So, und im Nachhinein muss man ja sagen, ganz unschuldig an der Kollision war er nicht. Und genau das, also er hat sie ausgelöst, um es deutlich zu sagen. Und genau das wird eben da auch so dargestellt. Und das muss ich sagen, Chapeau. Echt. Und das, was ich auch und Gänsehaut übrigens auch, Mick. Und Timo, du hast ja das große Glück, mit Mick auch Kontakt zu haben. Wir haben ja selber, ich habe einmal mit ihm ganz kurz gesprochen, damals, als er Formel 3 gefahren ist im Rahmen der DTM. Netter Kerl irgendwie, glaube ich, und auch ein sehr bei allem natürlich, wie er groß geworden ist, trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck und bodenständig, ist immer schwierig dann zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine, so, ne? Und da achtet, glaube ich, seine Mutter auch sehr drauf und die Sabine Kehm, wie der sagt, ich würde alles, was ich habe, eintauschen, um mit meinem Vater jetzt über Motorsport sprechen zu können.
Ja,
das sinngemäß.
Ist ein Highlight. Das ist ein Highlight. Ja. Das
Und mit dem Moment wissen wir auch übrigens zum ersten Mal wirklich aus der Familie heraus ganz klar gesagt, dass also die Kinder nicht in der Lage sind, mit ihm zu sprechen. Also kann man sich ausmalen, wie es ihm geht. Das ist ja eine Offenheit auch der Familie grundsätzlich in dieser Doku, die ich beeindruckend finde. Aber dieser Satz von Mick, ey, er hat sich alles
Herz zerreißend.
Wirklich.
Ja, ich glaube, die Öffnung fängt schon da an, wo die Entscheidung gefallen ist, überhaupt diese Doku und auch gerade in dieser Art der Doku, diese Doku zuzulassen. Das ist das erste Mal, dass die Familie Schumacher sowas zulässt und ich glaube, da haben die Fans auch drauf gewartet und ich glaube auch, dass es an der Zeit war, weil das haben die Fans letztendlich, die ja Michael immer noch vergöttern, das haben die Fans, glaube ich, auch verdient.
Hundertprozentig. Aber und ich gucke dann dieses Ding und dann denke ich so, wird es irgendwann den Tag geben, wo er nochmal in die Öffentlichkeit zurückkehrt? Wird es irgendwann eine Meldung geben in 20, 30, 40 Jahren, Michael Schumacher ist gestorben, wie jeder andere auch dann in einem bestimmten Alter? Oder werden wir ihn nochmal wiedersehen? Ich finde das, also eigentlich ist es total scheißegal und spielt auch keine Rolle, aber das sind so, man hat so viele Gedanken, wenn man das dann guckt.
Das ist definitiv so. Ja. Mir ging es wie Timo, dass ich auch mehrfach mit den Tränen gekämpft habe. Ja, aber total, ich bin bei solchen Sachen sowieso ein bisschen sensibel und von daher, ja.
Dann sollten wir zweimal zusammen einen Heimatfilm gucken, vielleicht, Eddie.
Oh ja.
Ein bisschen Lockerheit hier reinzubringen, weil ich bin ein emotionaler Typ, aber ich glaube, Matthias, du auch, ne? Ich glaube, wir drei sind da relativ ähnlich, ne?
Aus dem gleichen Holz geschnitzt, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe das auch mittlerweile dreimal geguckt und genau wie du, Eddie. Boah, ich könnte da stundenlang jetzt drüber reden auch, weil das einen natürlich auch so beschäftigt und wir alle ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Timo, wir sind ja gleich alt und Eddie, du hast es halt beruflich sogar erlebt. Aber Timo, bei uns beiden war es eben, und du bist noch Rennfahrer gewesen, ich war nur Fan, war ja die Teenagerzeit eigentlich, ne?
Und ja, voll. Vollgas, ich meine, das war unser Hero, unser Held. Ich meine, die Geschichte, wie er dann in die Formel 1 gekommen ist. Ich meine, das ist ein richtiger Heldenweg gewesen und er hat auch nach Deutschland erstmals wieder überhaupt dieses Formel 1 Interesse gebracht und er hat Deutschland zu dem Motorsportland wieder gemacht, was es nie mehr danach war. Also ich meine, wir hatten dann danach mehr und mehr Formel 1 Fahrer aus Deutschland in der Formel 1. Mittlerweile ist es nur noch der Mick. Und es gab Zeiten.
Und Vettel, ne?
Vettel
fährt noch.
Ja, auch noch. Stimmt,
da war noch. Hat er einen vergessen.
Ja, sorry, siehst du.
Aber Ecclestone hat gesagt, hör mir auf, die Deutschen zu bringen, oder was? Das war doch, ne?
Ja, der hat gesagt, bring mir, also es war in der Zeit, wo ich mit Willi Weber in Verhandlungen war, in Richtung Formel 1, hat er gesagt, bring mir einen grünen, schwarzen oder einen gelben, aber keinen Deutschen mehr. Ja, das war Aussage Bernie Ecclestone. Und heute haben wir noch zwei sozusagen, wie lange der Sebastian das noch machen möchte, werden wir mal sehen. Aber Mick hat ja erst neu unterschrieben. Fürs neue Jahr wieder bei Haas und Sebastian bleibt auch noch. Also von daher haben wir noch ein bisschen was von Deutschen.
Haben wir noch.
Sehr Aber gut. Jetzt, wo wir so miteinander plauschen, wird mir gerade bewusst, wie sehr ich mich jetzt schon, und das könnt ihr mir glauben, Hockenheim jetzt so als Stadt ist jetzt nicht mein Traumreiseziel. Und ich war gerade erst 5 Tage in Hockenheim. Aber ich freue mich wie Bolle aufs kommende Wochenende.
Ja, können wir ja mal drüber reden. Finde ich auch ganz schön, nachdem wir jetzt ja 1,5 Wochen Pause gemacht haben oder uns letzte Woche einfach aus Termingründen nicht hören konnten, aber dieser Meisterschaftskampf, der ist wirklich eine Sensation in der DTM. Ich freue mich jetzt schon auf diese Strecke. Ich freue mich auf diese Autos auf der Strecke. Ich freue mich auf die Top 4 und übrigens alle anderen auch. Das ist, ja, da liegt ein ganz großes Wochenende vor uns und es schließt sich so ein bisschen der Kreis, als wir zu Beginn der Saison über Monza gesprochen haben und über einen jungen Neuseeländer namens Liam Lawson, der sich nicht gefreut hat auf dem Podium, weil er irgendwie gefühlt auch gar keinen Bock hatte, in der DTM zu fahren. Mittlerweile hat er richtig Bock und der führt die Meisterschaft an. Also das ist schon geil, ne?
Wisst ihr, wo ich mich am meisten drauf freue? Neben den von dir genannten Punkten, Matthias, natürlich auch.
Auf die Zuschauer.
Ich freue mich, genau, weil das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir waren ja in Assen und ich fand das in Assen sensationell von der Atmosphäre. So, und dann war ich jetzt am Wochenende bei der IDM in Hockenheim. Das war das Saisonfinale der IDM. Und obwohl die Meisterschaften weitestgehend vorher schon entschieden waren, vor dem Wochenende, war die Sachskurve voll mit Fans. Und die Leute haben geklatscht und gejubelt und applaudiert und richtig Rabatz gemacht, wenn die Jungs dann nach der Auslaufrunde da vor ihnen stehen geblieben sind und einen Burnout gemacht haben. Und ich glaube, wir werden am kommenden Wochenende auch wieder so ein ganz klein bisschen DTM-Feeling, Zuschauerkontakte haben wie vor Corona. Weil das war jetzt letztes Wochenende schon wirklich ein Highlight mit den Fans. Und ich glaube, das werden wir am kommenden Wochenende auch erleben.
Ja, es war in Assen. Ihr wisst gar nicht, wie gut das wie gut das tut für die Fahrer, wollte ich nur sagen. Ich habe das ja selber miterlebt bei mir in der Rallycross am Wochenende in Latvia. Fans waren da im Fahrerlager, plötzlich du schreibst wieder Autogramme, du bist es gar nicht mehr gewohnt und das ist so ein geiles Gefühl. Einfach wie diese Interaktion, die Freude an dem Sport, die Freude an dem Tun und endlich wieder raus zu können, das ist ein Riesenunterschied. Ich habe immer gesagt, die ersten DTM-Rennen, die wir dieses Jahr hatten, das war wie wenn wir testen gegangen wären. Ein paar LKWs im Fahrerlager und ein paar Autos fahren im Kreis. Die Rennen waren Gott sei Dank immer geil, aber Fahrerlager-Atmosphäre gab es eigentlich nicht. Also jetzt war ich ja in Assen leider nicht bei euch dabei, aber ich freue mich echt auch wie Sau aufs Wochenende.
Was ist übrigens mein Top in dieser Woche? Mein Top sind die Zuschauer in Assen. Das hat so Bock gemacht und das hat so Spaß gemacht, das zu sehen. Der Pitwalk, ja, wenn die also in der Boxengasse sein dürfen, eine Stunde vorm Rennen und da rumlaufen, sensationell, auch wie die DTM das organisiert hat, die ITR, das ganze Team da um Gerhard Berger, Frederik Elzner und wie sie alle heißen, schöne Grüße an dieser Stelle, das war so geil, also mein absoluter Top, Eddie, ich hoffe, ich nehme dir das nicht weg, wie du sagst. Nö. Wie du sagst, man vermisst es, man hat es, ja, dann kommt Corona, dann merkt man auf einmal, was man da hat und wie scheiße das ohne ist. Und ich glaube auch für die Fahrer, Timo, du sagst es ja selber, ein schönes Gefühl. Die genießen das jetzt auch anders, wieder mit Fans unterwegs zu sein als vorher, weil da gab es ja schon immer wieder auch mal ein paar nervige Szenen und so, ne? Und ich muss mich jetzt konzentrieren. Das war toll zu sehen, wie sie offen waren. Liam Lawson habe ich da beobachtet, bei Alex Albin, was da los war. Das war wirklich unfassbar. Alex Albin, der hat 1 Million Selfies an diesem Wochenende da in Assen gemacht. Klar, das war noch nach der Veröffentlichung, dass er zu Williams geht, ne? Und die haben das richtig genossen. Das war toll zu sehen.
Ja. Und wie gesagt, also mein Top der letzten 2 Wochen ist dann der gestrige Sonntag bei der IDM in Hockenheim. Ausnahmsweise mal 2 Räder, aber ich bin ja froh, dass ich auch wenigstens bei der IDM ab und zu nochmal mit 2 Rädern zu tun habe. Weil das war einfach sensationell. Egal ob die Superbike-Kategorie oder die Zweizylinder-Cup-Klasse, wo jetzt nicht unbedingt Superstars rumfahren, die jeder kennt. Da wird toller Sport geboten und das ist so toll honoriert worden. Ich hatte das Gefühl, dass die noch viel begeisterter waren als vor Corona, dass sie endlich wieder Motorräder sehen, hören und riechen konnten. Und das war mein Top der Woche. War einfach geil anzuschauen.
Hast du auch einen Top, Timo?
Ich überlege gerade, ich bin ein bisschen...
Denk noch nach.
Also ich, mein Top, also wenn ich sportlich bleibe, dann auf jeden Fall Lando Norris. Und ja. Gleichzeitig mein dramatischer Held des letzten Wochenendes, was den Motorsport betrifft.
Also Top und Flop in einer Person, meinst du?
Ja, quasi.
Also tolles Qualifying, scheiß Rennen, oder wie willst du es zusammenfassen?
Ja, ich meine, der hat bis 2 Runden vor Schluss das Rennen angeführt, plus eine Pole, die er noch nie vorher hatte. Hätte er dann das erste Mal ein Rennen gewonnen und hat sich dann gegen das Team, gegen die Strategie des Teams reinzukommen vor dem Regen, entschieden, draußen zu bleiben, weil nicht bewusst war und ihm haben sie auch nicht gesagt, wie stark der Regen werden sollte. Hat sich dagegen entschieden. Für mich auf der Couch hat sich auch richtig angefühlt, was er getan hat und was Hamilton gemacht hat, hatte sich für mich falsch angefühlt, beziehungsweise in Sachen Meisterschaft richtig angefühlt, aber nicht richtig für den Sieg. Aber die Klatsche kam dann, indem dann plötzlich dann der Platzregen da war und dann war klar, dass alles anders war als gedacht. Okay. Aber okay, so ist das eben. Aber was wolltest du was sagen?
Dazu? Nee, ich wollte sagen, dass ein Top des Wochenendes könnte ja auch sein, dass Lewis Hamilton der Erste ist, der 100 Formel-1-Rennen gewinnt.
Ist auch was Besonderes, ganz klar.
Einfach eine gigantische Zahl als erster Formel-1-Fahrer überhaupt. Ja. 100 Rennen. Mann, oh Mann, also auch da Chapeau. Aber ich gebe dir recht mit Lando Norris. Einfach, weil er auch ein super sympathischer, rüberkommender Typ ist.
Ja, definitiv. Und dann, wenn wir gerade bei Top und Flop sind, warum habt ihr schon einen Flop am Start? Weil mein Flop sind auf jeden Fall die Track Limits in Assen gewesen. Das ist definitiv ein großer Diskussionspunkt und absolut peinlich für die DTM gewesen. Das muss ich leider so sagen.
Gebe ich dir recht, auch an dieser Stelle. Ich glaube, ich hatte eine Sitzung, also bin hinterher, und ihr wisst ja, ich bin auf dem Handy eigentlich normalerweise sehr, sehr schnell. Und da kriege ich ja immer die Nachrichten der Rennleitung. Da bist du überhaupt nicht mal mit dem Scrollen hinterhergekommen. Ich glaube, es gab eine Sitzung, wo es irgendwie 182 Track Limits vergeben
287. Ich habe es geschaut vorher. 287 Nachrichten. Also ganz im Ernst, da muss ich mich fragen, ob man noch alle Sinne beisammen hat, weil das ist ein No-Go. Ich meine, es gab danach genügend Diskussionen, auch schon von unserem Experten und Mitkollegen Martin Tomczyk, der hat sich dazu geäußert, viele andere Kollegen, Mike Rockenfeller und Co. und Nico Müller haben sich auch dazu geäußert. Das ging in der Vergangenheit auch anders und besser, und die Jungs haben vor einem Wochenende eine Fahrerbesprechung mit dem Rennleiter, und da ist für mich auch die Meinung klar, da muss man sich vor dem Wochenende mit dem Rennleiter hinsetzen. Man muss die 1, 2 oder 3 Gefahrenstellen ganz klar definieren. Und der Rest, wo es keine Performance-Vorteile gibt, so what? Lass die Jungs da halt dann 2 Zentimeter drüber fahren oder nicht. Ja, es gibt, wir hatten auch schon Diskussionen damals als Fahrer, weiß ich noch, wie das Fernsehen gesagt hat, ja, aber Hockenheim da Richtung Motodrom, wenn ihr da komplett über den Curb rausfahrt, verschwindet ihr aus dem Bild. Natürlich sieht das beschissen aus, aber das kann man ja auch regeln. Da sind dann auch Curbs hingekommen, Randsteine, da selbst im GT3-Auto dann nicht so nett sind zum Überfahren, die auf jeden Fall Zeit kosten oder Unruhe bringen. Aber ich denke, da gibt es eine Lösungsmöglichkeit, weil dieses Thema, dass man dann 1,5 Stunden nach dem Qualifying eigentlich noch kein Ergebnis hat, weil man noch die ganzen Strafen am Durcharbeiten ist, ja, sorry, da muss ich mich fragen, wo sind wir denn? Das ist dann, wird dann echt peinlich langsam.
Ja, da gebe ich dir recht, nehme ich den gleichen Top, weil ich bin ja dann in der Flop. Rolle, dass ich das dann erklären muss. Ja, ja, genau, Flop. Ja. Also das war, gebe ich Timo völlig recht, das kann so nicht sein. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, was glaube ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es war in Assen auch wieder so, es gibt dieses Meeting mit der Rennleitung, aber das gibt's erst nach dem ersten freien Training. Warum man das nicht vorher macht, verstehe ich nicht.
Völliger Blödsinn. Also wir haben das früher, wir haben ja auch eine Fahrergewerkschaft gehabt und haben uns mit als Fahrersprecher quasi für unser jeweiliges Werk dann engagiert, haben unsere Stimmen intern gesammelt, haben die dann verbreitet, sind ja auch mit Rennleiter auch die Strecke vorab einfach mal abgefahren und haben geguckt, gibt es irgendwelche Risikobereiche, wo wir was dran tun müssten, und Sachen Tracklimits ist da natürlich ein wichtiges Thema. Das könnte man auch mit 1, 2, 3 Fahrern nur vorab mal machen an einem Donnerstag. Die reisen eh alle früh genug an. Also eine Runde da rumzufahren mit einem Auto mal 10 Minuten, die hat jeder. Wenn man es nicht vorher schafft, ein Fahrerbesprechen zu machen, wo man es besprechen kann, aber warum man unbedingt das erste Training abwartet und dann, klar, man hat die Information vom freien Training und man sieht vielleicht, wo sind sie lang gefahren, wo nicht, aber das weiß man eigentlich auch schon so zu 99% im Vorfeld, würde ich meinen.
Ja, ich kenne sogar Stimmen aus dem Fahrerlager, aus dem Managementbereich, wo klar gesagt wird, also eigentlich ist das erste freie Training dann auf so einer Strecke, wo es so viele Tracklimits vergehen dann im Anschluss gab, für die Tonne. Weil es ja unter anderen Voraussetzungen stattfindet, als das, was du dann gesagt bekommst. Also die Stimmen gibt's auch. Und finde ich eine gute Idee, Timo, weil die Trackwalk-Möglichkeit gibt es. Habe ich am Red Bull Ring selber gemacht, um die Jungs ein bisschen zu beobachten, und auch in Assen. Und da ist mir wieder eins aufgefallen, die DTM könnte auch da wieder mal von der MotoGP lernen, denn an den neuralgischen Punkten, zum Beispiel Turn 1 am Red Bull Ring, um mal jetzt ein Beispiel zu sagen, da haben mich dann tatsächlich welche aus dem DTM-Fahrerlager gefragt, was sind denn das hier für Gummiwülste? So ganz kleine, wie ein Kabel sieht das aus, neben so dem gelbe. Curb.
Das sind so gelbe.
Nix gelb. Das sind die Baguette. Ich meine, sieht aus wie ein schwarzes Handykabel oder Stromkabel sowas. So, und dann habe ich den Jungs gesagt, kann ich euch genau sagen, was das ist. Das sind nämlich die auslösenden Sensoren, was die Track Limits angeht, für die MotoGP. Die hat die Dorna da verlegen lassen. Und in der MotoGP wird das sofort angezeigt. Und dann ist die Regel klar, wenn einer in der MotoGP ein Track Limits Vergehen macht, dann kriegt er nach Daimar Track Limits, kriegt er ein Warning. Und wenn er dann nochmal eins macht, dann muss er in den Long Lap Penalty. Das ist eine Verlängerung der Ideallinie in einer bestimmten Kurve, die vorher immer ausgeguckt wird, die genau markiert wird. Also, und da kann keiner mehr schummeln. Da kann keiner mehr sagen, nee, habe ich nicht gewusst. Ging nicht. Also man hat ein bisschen Puffer gelassen. Dreimal darf man. Alles, was da drüber ist, da gibt's dann ein Warning, wird aufs Dashboard im Display angezeigt. Und wenn man dann nochmal einen Fehler macht mit dem Track Limit, dann wird man bestraft und muss einen längeren Weg fahren.
Werden wir jetzt in Hockenheim
perfekte übrigens, Lösung. Ich meine,
werden wir in Hockenheim auch wieder haben, die Diskussion, ne? Track Limit Diskussion.
Ja, durchaus. Ja, Turn 1 und
Also Turn 1 und Turn
1. Da gibt es ein paar Punkte. Aus der Haarnadel raus kannst du es machen. Du kannst aus der Mercedes Arena raus, wieder Richtung Motodrom. Gibt es auch wieder die Option. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass man da jetzt im Vorfeld klar sagt, an der Stelle kontrollieren wir, an anderen nicht. Und wie du sagst, das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn das mit Sensoren beziehungsweise mit Kontaktschleifen oder Ähnlichem gemacht wird. Kostet natürlich wieder ein bisschen Geld und ist natürlich irgendwie wieder ein System, was extra installiert werden muss. Aber wenn das dazu führt, dass man automatisch die Anzeige bekommt im Auto oder am Team oder auf dem Display beziehungsweise auch gleich bei der Rundenzeit eine Klarheit hat, dass das System automatisch streicht und keine Diskussion der Stewards, ich muss nochmal eine Kamera angucken und ich muss nochmal diskutieren und vielleicht doch nochmal als Fahrer hochlaufen und nochmal Video analysieren, dann ist das Thema durch. Das wäre eine super Lösung auf jeden Fall, aber das ist natürlich jetzt so kurzfristig mit Sicherheit nicht möglich, könnte ich mir vorstellen, und am Ende muss sowas natürlich auch erstmal wieder einer bezahlen.
Was mich total genervt hat, neben dem, was du sagst, Timo, dass man nach dem Qualifying überhaupt nicht wusste, wer wo steht, dass das einfach dann auch lange gedauert hat, und ich finde es ganz, ganz schwierig, dem Zuschauer zu verkaufen, dass ein Fahrer, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil ich es von ihm persönlich weiß, Christian Kleen, auf einen guten 5. Platz fährt in diesem Qualifying, dann zurückgestuft wird nach der Streichung der Rundenzeit auf 16 und dann mit seiner kleinen Onboard-Kamera auf dem Handy in die Rennleitung marschiert und denen die Onboards zeigt, und dann sagen die in der Rennleitung, ah, stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht, müssen wir wieder zurücknehmen. Und dann war der Clean auf einmal von der 16 zurück auf der 5. Und das übrigens eine halbe Stunde vorm Rennen. Also da habe ich mich gefragt, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, dass der Fahrer dann diskutieren kommt, okay, das ist ja völlig klar. Aber dass der Fahrer wirklich 1:1 per Onboard widerlegen kann, dass er die Track Limits nicht gerissen hat, um dann wieder zurückgesetzt zu werden. Und das waren ja, gab es ja noch zwei andere Beispiele, wo das auch gewesen ist. Das finde ich dann echt schwierig, auch dem Fan zu verkaufen.
Ja, für mich als Kommentator muss eigentlich klar sein, wenn es Qualifying rum ist, haben wir eine Startaufstellung.
Punkt, absolut.
Und nicht erst Stunden später. Aber da ist noch Luft nach oben bei allem Lob, was wir auch äußern für die DTM. Da ist noch Luft nach oben. Ich sage nur ein weiteres Beispiel. Wir reden über eine Serie, wo beim ersten Saisonrennen in Monza ein Spritvergehen geahndet worden ist. Und dann hat es irgendwie was gefühlt 2,5 Monate gedauert, bis dann eine Entscheidung gefallen ist. Ich rede über Vance April und das Hubert Haupt Racing Team. Also 2,5 Monate hat es mindestens gedauert, bis dann eine Entscheidung fiel. Kann aus meiner Sicht auch nicht sein. Also
ja, stimmt.
Abläufe verschlanken und sonst gibt es nämlich statt Track Limits in Zukunft dann Zeitlimits
für
die Entscheidungsfreudigkeit.
Ich habe auch einen Flop dieses Wochenendes. Es ist Armin Laschet. und zwar, weißt du warum? Ich mache gerne so Analogien zum Sport. Das ist genauso wie wenn einer irgendwie die Silbermedaille gewinnt und sagt, nee, sorry, gib mir mal die goldene. Also jetzt zu sagen, nach dieser Wahl irgendwie, ich stelle hier Regierungsansprüche, das finde ich so lächerlich. Hat jetzt mit Motorsport nichts zu tun. Ist aber das ist keine politische Meinung von mir oder so, ne? Überhaupt nicht. Ich finde, die Farbe könnte mir egal sein. Aber sich da hinzustellen und zu sagen, ich möchte jetzt hier regieren, das ist mein Flop des Wochenendes. Hat mit Motorsport nichts zu tun, aber sowas wird es im Sport nicht geben. Und damit ist die
Frage. Aber recht auch, wobei, der Michael Schumacher hat Rubens Barrichello auch schon mal seinen Pokal überreicht und hat ihn von 1-2 nach oben oder von 2-1 nach oben gestellt, weil er ihn vorbeigelassen hat. Vielleicht hat er das gesehen und dachte sich auch, vielleicht geht das ja irgendwie.
Stimmt, habe ich reportiert damals, war in Österreich.
Ja, ja, genau, Spielberg.
Let Michael pass for the championship. For the
championship.
Ja, und Rubens Barrichello hatte keine gute Laune. Aber Matthias, ich gebe dir völlig recht, das, was du da sagst, ist ungefähr das Gleiche, als wenn so ein alter Sack wie ich 7 Sekunden langsamer fährt als du und sagt, ich bin trotzdem schneller.
Ich bin trotzdem schneller.
Ne? Also genauso bescheuert, wer ist das? Ja. Hast du völlig recht. Ja. Gebe ich dir recht.
Aber das ist,
Soll ich ein bisschen?
Ja, erzähl mal. Ich will noch was von Stefan Bradl noch wissen.
Ich wollte eigentlich mit Lucas Di Grassi anfangen, weil ja, das war ja Tag 1. Also,
ja, genau. Di Grassi und Bradl, das kannst du mal kurz erzählen.
Der Mittwoch. Also es war ja nicht nur Lucas Di Grassi da, sondern es war auch Sheldon van der Linde im Rowe BMW da. Und es waren auch Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde da. Und die haben munter die Autos durchgetauscht, weil das Auto von Lucas Di Grassi, was er einsetzen wird am kommenden Wochenende, also das ist wirklich eine Einzelgeschichte von Abt Sportsline, weil Audi da null geholfen hat und überhaupt nichts mit zu tun hat. Also das ist ein reines Geschenk von den Äbten an Lucas Di Grassi. Nur, dann sind sie irgendwie auf die Idee gekommen, ihm DTM Gaststadt zu ermöglichen und haben festgestellt, wir haben überhaupt kein Auto. Und dann hat Nico Müller sich eingeschaltet, weil Nico Müller für einen Sponsor Taxifahrten fährt mit einem R8. Ja, und der wurde aufgebaut. Also das heißt, das Auto von Lucas Di Grassi war noch nicht fertig letzte Woche Mittwoch. Also hat er sich mit den anderen beiden die Autos geteilt. Und das war hochinteressant zu beobachten, weil erster Kommentar von Mike Rockenfeller. Ich bin so um 13:30 angekommen, da hatten sie schon ein paar Stints hinter sich. Gut, dass wir mal testen konnten. Wir haben schon ein paar Sachen an meinem Auto gefunden. Und ja, dann die große Überraschung für mich, Lucas Di Grassi, ja, der schaltet ja noch nicht mal mehr, wenn er Formel E fährt. Der ist das letzte Mal mit einem vergleichbaren GT3-Auto 2017 in Macau, was natürlich auch noch eine völlig andere Rennstrecke, die Timo sehr, sehr gut kennt, spätestens nach seinem Sieg dort, ist eine völlig andere Rennstrecke als Hockenheim. Also der war weniger als eine Sekunde hinter den anderen beiden und das hat mich überrascht.
Echt? War das weniger als eine Sekunde? Das ist natürlich eine Ansage. Das heißt, was sind die Gefahren? Was sind die unter 1,40 gefahren? Oder unter was waren die? 1,37 oder 36?
Du musst dich schon mal darauf einstellen, dass die Polezeit eine tiefe 36er wird am kommenden Wochenende. Ja, wenn nicht sogar eine 35er.
Und die Grassi eine Sekunde. Also weniger als eine Sekunde, ja?
Okay. Das ist meine Ansage. Ist nicht schlecht. Das ist richtig gut.
So, und der hatte richtig, und der hatte richtig Bock. Und eins weiß ich auch, Matthias, du bist ja der Interviewer unten. Da kommt halt echt ein richtig geiler. Ich kannte ihn nicht. Ne, oder nur so vom Sehen. Außer Formel E. Ich war ja nur beim Saisonfinale in Berlin, aber da hat er andere Sorgen gehabt, als mit mir zu quatschen. So ein geiler Typ. Sensationell. Weil du es vorhin angesprochen hast. Ich hatte ja den Auftrag, ein bisschen Social Media zu befeuern für unseren Run Racing Kanal. Allein die Nummer, wie ich ihm die Mütze hinhalte. Ja, ja. Ich trottel das mit dem Handy filme und wie professionell der das abgewickelt hat, überragend.
Ja, das ist ein super Typ. Ich habe ja von Anfang an in der Formel E mit dem immer einen guten Draht gehabt, weil Daniel als unser Experte ihn mir halt, sein ehemaliger Teamkollege, als erstes vorgestellt hat. Und ich habe ihn mal am Flughafen getroffen und da saßen wir zusammen und haben auf den Flieger irgendwohin gewartet durch Zufall. Und dann kommst du ja da auf so einer Wartebank sitzen, natürlich ins Quatschen so, ne? Ist ein guter Typ. Hast du völlig recht. Wird die DTM beleben, wird uns allen in diesen vier Rennen, die er fahren wird, Freude machen. Also ist ja Hockenheim und Norrisring, das bleibt ja so, ne? Eddie, oder? Genau.
Ja,
klar. Das schreibt
wiederum das Reglement vor Ort. Dass, wenn du dann vorm Saisonfinale, also muss er halt zwei Wochenenden machen. Ja. Also fährt er jetzt vier Rennen und das ist ja für ihn, er kennt die Abt-Leute ja sowieso alle aus vielen, vielen Jahren. Dadurch ist er dieses Geschenk zusammengekommen und er arbeitet mit seinem langjährigen Renningenieur und Freund mittlerweile, glaube ich auch, Markus Michelberger zusammen. Ja. Das ist eine Einheit. Also das konnte ich an dem Testtag auch beobachten. Die wissen, wenn sie dann die Daten analysiert haben, übrigens danke nochmal an Zuhause Abt und an Markus Michelberger, dass ich da so rein und raus gehen konnte, wie ich wollte. Das war faszinierend zu beobachten, wie die da gearbeitet haben. Das war toll.
Also Vorfreude auf Lucas Di Grassi ist riesig. Stefan Bradl, wenn wir hören, 1,35er Zeiten. Stefan Bradl ist, was ist Stefan Bradl gefahren? Zum ersten Mal in einem vierrädrigen Rennauto sitzend.
Ja, das kann man.
1,42.
Genau.
1,42 hast du nämlich gesagt. Also 7 Sekunden. Da einfach, um die Brücke mal zu schlagen zu den berühmtesten 7 Sekunden der Motorsportgeschichte.
Das Killing eigentlich, der DTM-Fahrer wäre Mika eigentlich nicht. Das wollt ihr gerade damit ausdrücken. Schön, wir kriegen ein bisschen Lockerheit in unserem Podcast. Ich freue mich.
Das verfolgt mich bis an mein Lebensende, ich weiß es. Nein, aber pass auf, ihr könnt die beiden Trackdays nicht miteinander vergleichen. Der erste Tag war ein relativ exklusiver Tag, also der Tag, an dem Audi und Rowe BMW gefahren ist. Da waren noch ein paar Cup-Porsches mit auf der Strecke, aber es war nicht allzu viel los. Also die haben freie Runden gehabt, die konnten frei fahren. Der zweite Tag, und das ist mal eine Frage an Timo, Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also das gäbe es bei mir im Motorradbereich als Trackday nicht. Da haben sich ganz, ganz viele Leute eingemietet und dann gab es nur die Unterscheidung zugelassene Autos, nicht zugelassene Autos. Also ich habe da haarsträubende Szenen gesehen, weil Esmi Hawkey war auch da. Die war an dem Tag dann quasi die Teamkollegin von Stefan Bradl. Wie die in Turn 1, und er ist ja mit dem DTM-Auto richtig flott, richtig flott. Und dann taumelte da so ein R5, ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr das war, auf jeden Fall irgendwas Altes und ganz Langsames auf der Ideallinie rum. Da hätte es fast gescheppert. Ja, und so war das eigentlich für Stefan Bradl und Esmi Hawkey da an dem Donnerstag. Dass die Maximilian Paul war im Übrigen auch da. Auch das war beeindruckend. Der war so ein bisschen der Coach für Stefan. Aber Renningenieur, T3 Teammanager Jens Feucht und auch Maximilian Paul, der sich um Stefan gekümmert hat und sich mit dem auch das Auto geteilt haben. Also er hat sich in jedem Stint verbessert. Die Lernkurve war sensationell. Er hat nichts kaputt gemacht. Hm. Und trotz des unglaublichen Verkehrs da, das war wie in der Rush-Hour. Also da kam eigentlich permanent, wenn du 45 Minuten Trainingszeit hattest, da waren nicht einmal 2 Sekunden, dass da kein Auto bei Stadtziel vorbeigekommen
ist. Klingt so ein bisschen wie Sonntagnachmittag auf der Nordschleife.
So ungefähr.
Nee, aber das ist ein Drama, da muss ich dem Eddie recht geben. Ich meine, ich kenne das auch, wo ich mit meinem Formel-4-Team beim Testen war, da hatten wir auch solche Tage, wenn du nicht exklusiv die Strecke komplett für dich alleine mietest, was ja viele, viele, viele Tausende von Euros kosten würde, dann teilt man sich logischerweise an so einem Tag mit vielen anderen die Kosten und dann ist das erschwinglich, aber das bedeutet auch Chaos auf der Strecke. Wie du sagst, Eddie, bei solchen Tagen hast du normalerweise nicht mehr als 2, 3 Runden mal überhaupt frei, bevor wieder rot oder gelb oder irgendwas ist, weil wieder einer von diesen Hobbyfahrern irgendwo im Kiesbett steht, ne? Ja. Also das ist nicht ohne. Das
Da war auch wirklich alles durcheinander. Also Autos mit Dach, Formelautos, da war alles auf der Strecke. Ne? Wie gesagt, die einzige Unterscheidung war zugelassen, nicht zugelassen. Mhm. Aber das Wichtigste ist, Stefan hatte richtig Spaß und hat das, und das war dann auch wiederum beeindruckend, wie er mit den Daten umgegangen ist, wie er mit dem Ingenieur umgegangen ist, wie er mit denen gesprochen hat, was für Tipps er sich von Maximilian Paul hat geben lassen. Turn 7 war zum Beispiel im ersten Stint direkt so ein Diskussionspunkt. Geht er nur voll im Lambo oder geht er nicht voll? Ja, spätestens am zweiten Stint war dann klar, dass Turn 7, also das ist die Anfahrt da zur Mercedes-Tribüne, der geht voll mit einem DTM-Auto, auch für Stefan Bradl. Also mich hat das beeindruckt und man hat natürlich sofort gesehen, dass der als Honda-Testfahrer, als Moto2-Weltmeister, professionelles Daten auslesen und professionelles Arbeiten in Sachen Rennsport gewohnt ist. Vom Team waren auf jeden Fall alle beeindruckt. Und er hatte, brauche ich euch nicht zu erzählen, riesen Spaß.
Spaß in den Backen. Und hat er ernsthafte Ambitionen da weiterzumachen auf diesem Weg?
Also Aussage vom Renningenieur ist 2, 3 Trackdays noch und dann hat er DTM-Niveau. Dann kann er da mitfahren. Kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Weil eins müssen wir da auch noch zu sagen, er ist nicht mit Michelin gefahren, sondern mit Pirelli und sein Auto war auch nicht in der DTM-Konfiguration, sondern in der ADAC GT Masters-Konfiguration, damit Maximilian Paul, der in ADAC GT Masters fährt, da sich drauf einschießen konnte. Also leistungsärmer und langsamere Reifen, das kommt auch noch dazu. Ändert aber nichts an dem Spaß. Und Stefan Bradls Aussage war relativ einfach. Der kommt übrigens am Samstag nach Hockenheim. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, er will sich mal mit Gerhard Berger unterhalten. Also ganz ausgeschlossen ist das nicht. Er will jetzt erstmal die Eindrücke sacken lassen und dann mal gucken, wie es weitergeht.
Geil.
Ich will aber von Timo noch wissen, wie es denn Rallycross-mäßig aussieht. Ich habe das ja neulich schon gesagt. Das sieht für mich immer so aus. Ich versuche dann natürlich auch immer irgendwo Zusammenfassungen und alles zu kriegen, Ergebnislisten, Zeitenlisten studieren, weil du da das Auto fährst. Wann kommt denn jetzt das Podium? Also gefühlt bist du nah dran.
Ja, ist tatsächlich so. Also wir hatten ein geiles Wochenende, mega Speed und ich hatte ja mit Matthias Ekström tatsächlich dann auch eine richtig gute Benchmark und einen Teamkollegen, der auf dem gleichen Auto saß mit mir mal, um zu gucken, ob ich irgendwo noch fahrisch dann was nachlegen kann und muss. Matthias war sauschnell, hat als Gaststarter aber auch mehr Satz Reifen gehabt als wir. Das heißt, wir mussten durch die Vorläufe mit unseren Gebrauchten uns irgendwie durchhangeln. Er konnte das ein bisschen anders machen, aber wir waren auf Hundertstel genau gleich schnell, was die Rundenzeiten betroffen hat. Und bei mir ging es dann am Samstag ins Finale. Bei ihm leider ein bisschen unglücklich wegen Antriebs oder Antriebsstrang, der gerissen ist, dann nicht ins Finale. Und im Finale, ja, bin ich auf Platz 2 liegend, ausgefallen mit einmal Elektrikschaden nach dem Sprung, Auto aus. Es gab eine Erschütterung in der Batterie wahrscheinlich, die in irgendeiner Form einen Notaus quasi ausgelöst hat. Ich musste das Auto resetten und dann ja mit einer Runde Rückstand hinterherfahren. Das war natürlich alles andere als toll. Hab dann das Auto aber auch abgestellt. Also das heißt, Samstag wäre das Podium auch schon wieder drin gewesen. Sonntag sind wir wieder auf dem Weg ins Finale oder sind im Finale. Und beim Tire Clean zur Startaufstellung reißt bei mir die Kardanwelle ab. Und somit war für mich kein Finale am Sonntag möglich. Also wieder ein Drama, obwohl wir wirklich von den Rundenzeiten wirklich unglaublicherweise, muss man wirklich sagen, auf einem Top-Niveau waren. Das Team hat einen Wahnsinnsjob wirklich gemacht dieses Wochenende wieder mit 2 Autos auf Top-Niveau. Also es ist nur eine Frage der Zeit, weil verdient hätten wir es, glaube ich, alle gesamt mittlerweile mehr als, dass wir endlich auf dem Podium stehen, weil es einfach mittlerweile echt Spaß macht, auf Augenhöhe zu kämpfen mit den Weltmeistern, ob es jetzt Christoffersen, ob es die Hansen Brothers sind, die gerade aktuell Weltmeister geworden sind und doch gestern bei Nitro Rallycross in Amerika den ersten Lauf hatten und auch da gewonnen haben. Also das zeigt, das Weltmeisterschaftsniveau ist auch das Top-Niveau in Amerika. Also von daher waren Leute wie Travis Pastrana und Co. da drüben auch erstmal gut einzusortieren mit Scott Speed und Co., Andreas Backeroth im Werk Subaru. Also das Niveau in der WM ist hoch und wir sind nah dran, auf dem Podium zu stehen, und das macht Spaß.
Und Timo, gehe ich recht in der Annahme, wenn ich die Saison so analysiere bis hierhin, es ging jedes Mal ein Stückchen besser?
Ja, das stimmt. Also, ich meine, wir sind ja kein permanenter Starter, leider Gottes, weil meine Mannschaft ja auch die WTCR als Werksteam für Honda macht. Und wenn wir Doppelbelastung haben oder Doppelwochenenden und aufgrund dieser Corona-Situation haben sich ja viele Daten verschoben, dann haben wir das Problem, dass wir zu wenig Manpower haben, für beides gleichzeitig zu machen. Jetzt haben wir aber in der kommenden Woche Spar und WTCR auch wieder gleichzeitig. Jetzt probiert mein Team gerade wirklich mit einer Hauruck-Aktion, mit Sparflamme-Mechaniker hier bei uns, aber es trotzdem irgendwie möglich zu machen. Das heißt, ich werde Spar fahren, aber wahrscheinlich werde ich selber noch Schrauben, Daten machen müssen und vielleicht auch noch die Felgen putzen. Keine Ahnung, ist mir aber egal, weil ich will unbedingt fahren.
Geil. Das ist das Wochenende, ist das Wochenende, wo Norrisring ist dann, ja?
Genau. Das ist Norrisring-Wochenende, ja, genau, tatsächlich, ja.
Ja, und spätestens wird also, dann hoffentlich auf RAN.de das Ding vom Nürburgring übertragen.
das wollte ich gerade sagen.
Hoffentlich ohne Schnee. Also wenn das klappt, wenn das hinhaut. Mattis, hast du da nicht neue Informationen?
Nee.
Ja, müssen wir unseren Chef noch fragen
anschieben. Am Wochenende. Also ich kann euch sagen, zumindest
am Nürburgring. Wir fragen den Chef mal am Wochenende.
Ja. Die Veranstalter haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall die Boxen haben. Also es wird nicht in den Zelten stattfinden bei der Rallycross am Nürburgring. Das heißt, es wird einigermaßen warm sein können. Wir brauchen keine Angst vor Eis und Schnee zu haben. Das heißt, ihr könnt in die warmen Boxen kommen und nicht in irgendwelchen Zelten vor den LKWs lungern müssen, sondern ja, da hat man sich schon den Gegebenheiten beim Ende November am Nürburgring angepasst.
Das ist übrigens das Wichtigste, ne? Wenn der Reporter in die Boxengasse kommt, das habe ich mir erarbeitet jetzt. Ich kriege mittlerweile fast über einen Kaffee angeboten, ne? Merkt ihr das mal?
Echt?
Ja, es ist wirklich schön. Also die beste Kaffee in der Formel. Ja, ich sag dir, musst du dir erarbeiten. Bester Kaffee in der Formel E. Ja, da gibt's sogar ab und zu schon noch ein Schnittchen hinten drauf. Aber egal, ist eine andere Geschichte.
ich krieg wahrscheinlich keinen Kaffee, wenn ich in die Boxen komme, weil die wissen, dass ich 7 Sekunden langsamer war.
Ja, wahrscheinlich. Ich sag ja, er arbeitet.
Aber wo gibt's den besten Kaffee?
Also,
wo gibt's den besten Kaffee in DTM?
Nee, DTM ist eigentlich bei allen gut. Bei Rowe habe ich einen sehr guten jetzt neulich getrunken. McLaren war sehr nett. Christian Klien, Shoutout. Coole Truppe da, JP Motorsport. Nee, aber in der Formel E mit Abstand der beste Kaffee bei Mercedes, muss ich sagen. Ja. Die sind ja leider auch nur noch ein Jahr da. Aber mal gucken, wer weiß, was da noch alles passiert.
Der beste Kaffee, auch wenn ich keinen trinke, gibt es in der DTM bei der lauschigen, kleinen, aber sehr gemütlichen BMW M2 Cup Hospitality.
Absolut.
Das ist ein Vorzeige-Cappuccino. Das ist ein Vorzeige-Cappuccino.
Also ich hatte ja mal unserer Sat1-Truppe vor 2-3 Jahren angeboten, den Timo Scheider Kaffeetruck als Service für unsere Sat1-Mannschaft mit ins Paddock zu nehmen. Aber bis dato haben sie nicht angebissen, weil so ein richtig geiler, also handmade von einem Italiener Kaffee ist einfach 100 Punkte wert.
Aber die hören ja jetzt alle zu. Also ich sag mal, auch hier können wir den öffentlichen Druck aufbauen auf die Produktionsleitung. Also,
ja, lieber Alex Rösner, das ist unser Chefredakteur, lieber Alex Wölfing, Kaffeetruck von Scheider. und Rallycross-Finale Nürburgring. Das genau. ist unsere Weihnachtswunschliste.
Ich sag mal, ist ja ein kleiner Wunschzettel, ne, den wir da haben. Das ist ja alles einfach. Das ist ja alles zu realisieren für die Chefs. Jungs.
Auf jeden Fall. Und der Kaffee für Sat1-Truppe, den sponsere ich umsonst und top drauf.
Ja.
Super.
Sehr gut.
Kostet quasi nichts.
Sehr gut. Das ist doch schon mal eine Aussage.
Ihr müsst übrigens nicht laufen am kommenden Wochenende. Wir haben E-Scooter, die 45 laufen.
Ja, die E-Scooter sind geil.
Laufen oder fahren? Was denn jetzt?
Fahren.
Laufen die jetzt oder fahren?
Die fahren natürlich 45.
Das sind super, die Dinger. Aber ich bin immer noch, geil. ich hatte jetzt den Assen, Timo, ich hatte den Assen in Hockenheim, welchen nicht dabei haben. Meine Assen hatte ich den Street Booster dabei. Das macht ja auch so einen Bock, mit dem Ding durchs Fahrerlager zu nageln. Also Leute, schaut euch da mal die Instagram-Seite an von Street Booster. Das sind auch coole E-Roller, die uns sehr freundschaftlich verbunden sind. Macht auch großen Spaß. Aber Eddie, die Dinger, die du da besorgt hast mit 45, da haben wir vor allem die Kollegen Alban und Lawson, die hatten da ja richtig Spaß den ganzen Nachmittag mit, ne? Die haben sich die mal ausgeliehen.
Die hatten richtig Spaß. Und die haben beide gefragt, ob sie denn in Hockenheim, so für einen Trackwalk zum Beispiel, ob sie die Dinger wieder haben können.
Am das Arsch, wir brauchen die. Die sollen laufen, die faulen Hunde. Ich glaube, ich spinne.
Das heißt ja Trackwalk, ne? Das ist ja Trackwalk.
Richtig.
Ja. Vor allen Dingen haben die mich noch richtig auf die Rolle genommen, die Vögel da von AF-Korse.
Ja, das war geil.
Dienstende, ich gehe da die Wendeltreppe runter und mache meinen so E-Scooter lustig an und die Hupe geht nicht aus. So, ich Batterie abgeklemmt, Batterie wieder angeklemmt, immer noch die gleiche Scheiße, die Hupe ging nicht aus. So, zwei oder drei Mechaniker von AF Korse stehen daneben, gucken gelangweilt und wirklich eine große schauspielerische Leistung und tun so, als wenn sie mit allem nichts zu tun hätten. Was hatten die gemacht? Und ich muss mir noch was ausdenken für die. Die hatten mir schön den Hubknopf mit dem Kabelbinder, mit dem schwarzen natürlich, sodass man das nicht erkennen konnte, festgemacht, sodass die Hupe halt Dauerton von sich gab. Ja, und dann stehst du da mit so einem komischen chinesischen E-Scooter, den noch kein Mensch auf der Welt gesehen hat, wobei ich mich bei Andi Leute dafür nochmal bedanken muss, der uns die besorgt hat, ehemaliger Motorradrennfahrer, ein guter Freund von mir. Und die Hupe geht nicht aus, weil Publikum ja auch im Fahrerlager war, war ich dann mal wieder ein ähnliches Gespött für alle Beteiligten wie bei meinem 7-Sekunden-Versuch. Mann, war das peinlich.
Und davor die Jahre hast du Jamie Green immer auf den Titel gehoben und das war immer dein Tipp und das hat auch nicht funktioniert. Also man kann sagen, es läuft nicht bei dir im Fahrerlager der DTM. Was ist da los?
Ich weiß aber Moment, Mama, eine Frage noch. Ich meine, ich bin ja leider Gottes nur noch einmal dabei. Mein Finale DTM ist ja jetzt Hockenheim sozusagen. Mhm. Fahrt ihr jetzt nochmal gegeneinander oder nicht?
Also zwei jetzt ist Raketen. Er wieder weg, der Team, aber ich glaube, er wollte fragen, ob wir das Rennen fahren.
Ja, wir fahren das Rennen. Ich höre ihn, hervorragend, er ist da. Bei mir ist er da. Wir fahren das Rennen, Team, da kann ich sagen, wir fahren das Rennen. Eddie hat neue Grid Girls am Start. Und zwar am Norrisring. Wir fahren am Norrisring. Und Samstagabend und aus dem Hause BMW haben wir gehört, die Autos sind bereits abgeschrieben. Also das ist alles in Ordnung.
Das ist schon mal gut. Ja, ich hab ja ein bisschen Angst um euch am Norrisring, weil da ist keine Auslaufzone.
Wir sehen uns am Wochenende. Nächste Woche machen wir wieder einen schönen Podcast mit allen Analysen aus Hockenheim und allem, was dazugehört. Danke bis hierhin. Macht's gut, Jungs. Falls ihr mich hört, tschüss.
Macht es gut.
Ja, funktioniert.
Tschüss. Wunderbar.
Tschüss. Danke an euch. Danke an euch alle fürs Zuhören in dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, eine ganze Menge auch wieder drin. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß macht, dann gerne einen Screenshot machen auf euren Instagram-Seiten. Posten, gerne uns vertaggen. Dann können wir reposten @EddieMielkeOfficial, @TimoScheider oder auch @MatthiasKilling. Und über eine gute Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Aber nur, wenn es euch wirklich gefallen hat. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.